Hallo und willkommen zurück zum Volksverpetzer Podcast. Bei mir ist heute mal wieder Freddy, der leitende Redakteur beim Volksverpetzer.
Und das war Thomas, der Chef vom Volksverpetzer. Und wir haben heute auch wieder einen wilden Ritt durch spannende Themen für euch bereit.
Yes, wir reden darüber, warum Bildleser jetzt teurer heizen als der Rest.
Außerdem reden wir über Greta Thunberg und eine Demonstration, auf der sie war.
Und wir fangen aber damit an, was ich vor 2 Wochen im Bundestag getrieben habe und wen ich dort getroffen habe.
Volksverpetzer. Der Podcast.
Bevor wir aber zu den Themen kommen, hier ein kleines Housecleaning-Item. Unser Shop ist jetzt online. Volksverpetzer-shop.de. Es steht wie alles bereit. Ihr könnt nach der Folge am besten direkt online kommen und euch umschauen, was es da Neues und Altes bei uns gibt. T-Shirts, Taschen und Tassen.
Und Sticker.
Und Sticker, genau. Und natürlich auch cooles Werbe- und Infomaterial, wie unsere neue Broschüre 10 Fakten gegen rechte Mythen, unsere erste Printausgabe, Poster und unser Plädoyer gegen die Presse. Die meisten davon von der letzten...
Plädoyer für die Presse.
Für die Presse, ja. und das zum Selbstkostenpreis. Das heißt, da zahlen wir für euch drauf. Ihr müsst nur quasi das zahlen, was der Shop dafür braucht und den Versand. Also guckt euch gerne um. Da könnt ihr euch dann auch mit Infosachen und coolen Merch eindecken.
Ja, ist ein cooler Weg auch, um uns zu unterstützen, finanziell, als auch, dass ihr einfach unseren Merch rumtragt. Macht das auf jeden Fall. Wir tun euch den Link in die Notes.
Yes. Dann kommen wir nochmal zu ein paar Zuschauerfragen. Und gleich die erste von running.rt3945 ist, mit wem will die Union eigentlich noch koalieren?
Das müsste die Union fragen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, also ich meine, dass sie nicht mit der AfD koalieren, mit den Linken nicht. Das ist ja schon lange Thema, ob diese Gleichsetzung sinnvoll ist oder nicht. Okay, fair enough. Jetzt in letzter Zeit hat man aber auch das Gefühl, dass die Union eigentlich auch keine Lust mehr hat, mit den Grünen zu koalieren. Zumindest wenn man sich so anschaut, was da so an Sachen verbreitet werden. Wir hatten tatsächlich vor wenigen Tagen erst einen Artikel dazu. Da ging es um diesen Haustier-Fake, haben wir das genannt. Also das behauptet wurde, dass angeblich der Vorsitzende der Grünen Jugend, glaube ich, dass der Haustiere verbieten wollte, was halt komplett nicht stimmt. Er hat über das Thema Haustiere mal in einem Podcast geredet, wo er eben vor vielen Jahren kritisiert hat, dass Haustiere durchaus einen hohen CO2-Ausstoß haben, wo er aber nicht als Lösung vorgeschlagen hat, Haustiere zu verbieten, sondern er hat im Gegenteil einen, wie ich finde, sehr sinnvollen Lösungsvorschlag gemacht. Er hat gesagt, statt sich immer wieder neue Tiere nachzuzüchten und dann irgendwo zu kaufen, könnte man ja zum Beispiel auch in die völlig überfüllten Tierheime gehen und da Tieren helfen, die eine zweite Chance verdient haben. Was ich finde, ein sinnvoller Vorschlag ist, kann man auch anders sehen, ist fair, aber dass so getan wird, als hätte er irgendwie wieder Haustiere verbieten wollen, einfach nur um dieses Verbotsnarrativ zu bespielen, das ist schon wieder ärgerlich. Aber es geht ja zum Teil auch noch härter. Wir hatten auch diese eine Story jetzt auch von gestern oder heute. Wir nehmen die Folge am 25.10. übrigens auf. Von einem CDU-Abgeordneten, der einem Grünen-Politiker, der hatte irgendwas über gepostet, dass die CDU im Kopf Schmerzen bereitet, sowas, ja. in die Richtung. Und dann hatte er ihm geschickt als Antwort ein Foto mit einer Kopfschmerztablette und 3 Patronen, also offensichtlich scharfen Patronen von einem Gewehr. Der Mann ist Jäger, ja, muss man dazu sagen, entschuldigt es aber auch nicht so wirklich. Wo ich auch denke, das ist diese krasse Verrohung, dass es so explizite Gewalt da auch einfach dann schon...
Das haben bis jetzt AfD-Politiker gemacht und nicht CDU-Politiker.
Das haben bis jetzt Nazis, AfD-Politiker und ja, gemacht, aber nicht die CDUler. Und dass so dieser krasse Hass auf die Grünen so entwickelt wurde, während die CDU relativ erfolgreich in mehreren Bundesländern regiert, auch in den Bundesländern, wo die CDU noch mit die besten Umfragewerte hat.
Genau, teilweise bis zu 40%.
Ja, das ist, ich weiß nicht ganz, was sie da geritten hat, aber offenbar wollen sie auch mit den Grünen nicht mehr koalieren. In Sachsen und Thüringen scheinen sie jetzt an einer Koalition mit SPD und Sarah Wagenknecht zu basteln, was zumindest so Sarah Wagenknecht ist ja eigentlich inhaltlich noch mal weiter weg als zumindest so der bürgerliche Flügel von den Grünen. Deswegen finde ich das auch taktisch nicht sonderlich klug. Aber anscheinend haben sie jetzt Bock, über Mittelstreckenraketen in Görlitz zu diskutieren. Keine Ahnung. Also ich weiß, ich sehe es auch schon lange nicht mehr durch. Aber gut, wollen es nicht zu lange daran aufhalten. Wir haben viele Themen heute vor. Ich kann nur antworten, ich weiß es auch nicht, mit wem die CDU koalieren will. Vielleicht hoffen sie darauf, dass die Grünen dann am Ende doch wieder sich in die Koalition drängen lassen, wenn sie angekrochen kommen und es nötig ist. Wer weiß das schon.
Ja.
Aber wir haben auch noch mehr Fragen.
Genau, wir haben noch, und zwar eine Doppelfrage. von Walle Pfarrs. Er fragt, kann es sinnvoll sein, mit der AfD zu koalieren und gibt es gute Argumente gegen ein Verbot?
Also erstmal zu, das sind ja zwei Fragen. Erstmal zu der ersten Frage, ob es sinnvoll ist, mit der AfD zu koalieren. Ich weiß, dass das was ist, was Leute manchmal, wenn sie sehr frustriert sind, so denken, dann lass doch die AfD einfach mal regieren, dann müssen sie beweisen, dann müssen sie liefern und dann werden die Leute doch sehen, dass die AfD nichts drauf hat. Ich weiß noch nicht, ob ich, manchmal gehe ich diesem Gedanken sogar fast so ein bisschen mit aus einer Emotion heraus, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, der Gedanke ist nicht rational. Und das Problem ist, sobald man einmal anfängt, solche Rechtsextremen mit Regierungsverantwortung zu normalisieren, kann es sein, dass man dann einen Stein ins Rollen bringt, der nicht mehr aufzuhalten ist. Ich meine, das ist ja im Prinzip ein ähnlicher Gedanke, der in den 30er Jahren eben dann mit Hitler sich irgendwann durchgesetzt hat, dass eben immer mehr Konservative gesagt haben, wir wissen nicht mehr, wie wir mit ihm umgehen sollen, wir lassen ihn jetzt einfach in die Regierung und dann kriegen wir ihn schon zumindest entradikalisiert und wie das geendet ist, brauche ich niemandem erzählen.
Und vielleicht weniger kontroverse oder aktuellere Beispiele. In Österreich war die FPÖ in der Regierung, Trump war in der Regierung und die sind danach stärker als zuvor. Also offensichtlich hat es ja sie nicht entzaubert oder sowas.
Ja, und ich meine, kann es sinnvoll sein? Ich weiß nicht, aus welchen sinnvollen Gründen. Ich meine, natürlich, man könnte jetzt böse sagen, dass es vielleicht irgendwelche rechten Flügel der CDU gibt, die das vielleicht wirklich einfach inhaltlich gut finden. Okay, für die ist es dann vielleicht wirklich sinnvoll, mit der AfD zu koalieren. Aber ich sag mal, aus einer demokratischen Sicht kann es eigentlich nie sinnvoll sein, so der Partei. Das ist ja, man darf ja nicht vergessen, man gibt der Partei dann nicht nur dieses schöne Amt und dann können sie sich damit schmücken, man gibt der Partei dann auch jede Menge Ressourcen an die Hand, die sie nutzen kann, die sie eben, um die, ihren Kampf gegen die Demokratie zu führen, weiter nutzen kann. Das darf man alles nicht ausblenden, wenn man so dieses Koalieren, das klingt immer so ein bisschen technisch, ein bisschen, ja, dann müssen sie halt dann mal über irgendwelche Verwaltungspläne entscheiden und sowas. Aber das ist das Problem. Wir haben es ja ein ganz kleines bisschen jetzt schon in Thüringen gesehen, die AfD, selbst wenn sie Verantwortung bekommt, sie hatte in Thüringen, hatte sie diese hohe Verantwortung, diese erste Sitzung im Landtag da zu leiten, was ja eine krasse demokratische Verantwortung ist und der ist sie nicht gewachsen gewesen. Und sie hat sie nur genutzt, um eben zu hetzen und Propaganda zu verbreiten und die Demokratie zu delegitimisieren. Deswegen ist meine Antwort auf diesen Teil klar, nein, es ist niemals sinnvoll, mit der AfD zu koalieren, auch wenn das hart klingt, aber es ist so. Und gibt es gute Argumente gegen ein Verbot? Ich glaube, da können wir ganz geschickt dazu überleiten, warum Thomas mal wieder einen Ausflug nach Berlin gemacht hat vor kurzem.
Ja, ich will die Frage noch vorher auch mal fair beantworten. Es gibt auch gute Argumente dagegen, das will ich gar nicht leugnen. Ich finde nur tatsächlich, die meisten Gegenargumente sind schlecht durchdacht oder sind einfach nur so ein paar Floskeln, die man sich eingeprägt hat und über die man nicht da nachdenkt. Legitimes Argument oder das legitimste Argument finde ich halt auch natürlich, das ist diese klassische, die Anwälte werden das sagen das immer, Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Sachen. Die legitimste Angst davor finde ich, dass man sagt, ja, was, wenn die AfD legitim verfassungsfeindlich ist, aber wir aus irgendeinem Grund, quasi handwerklichen Grund, die den Antrag verkacken oder das Bundesverfassungsgericht zu irgendeinem Grund halt irgendwas dann anders entscheiden muss oder entscheidet, was dann nicht zum Verbot führt. Also, dass man quasi den Antrag gut machen muss, dass man das Material gut haben muss. Und deswegen finde ich, ich finde quasi so ein Zögern immer sehr schlecht und sehr negativ. Zu sagen, ah, lass uns noch ein paar Jahre warten oder sowas. Das ist auch naiv, dass man zu glauben, dass man so viel Zeit hat. Aber es ist kein Obstruktionismus zu sagen, dieser Antrag muss sehr, sehr gut sein und wir müssen ganz genau gucken vorher, wie wir es formulieren und uns ganz genau überlegen. Und das finde ich legitim, aber ich finde das nicht ein Gegenargument dagegen, zum Beispiel gegen unsere Petition, zu sagen, dass man deswegen keinen Verbotsantrag prüfen muss, sondern genau deswegen, ja, dann hockt euch hin, fangt, je früher ihr anfangt, desto mehr Zeit habt ihr, das ordentlich auszuarbeiten, das ordentlich zusammenzustellen. Ich finde es eher ein Argument dafür, das ordentlich zu machen und nicht die Debatte im Keim zu ersticken.
Ja, total. Also das ist ja auch, da sind wir auch absolut dafür. Das ist ja unsere Position zu dem Thema quasi, dass viel mehr Energie da reingesteckt werden müsste, das ordentlich zu machen und nicht einfach immer nur abzuwiegeln.
Das hat natürlich sehr viel mit dem nächsten Thema zu tun, nämlich was ich in Berlin gemacht habe. Ich war am 15. Oktober zusammen mit der Petitionsplattform Init und den Omas gegen Rechts beim Bundestag. Und wir haben unsere Petition, prüft ein AfD-Verbot, mit inzwischen 870.000 Unterschriften Vertreterinnen und Vertretern des Bundestags überreicht offiziell. War richtig viel Presse dabei und das Thema ist diesmal kein meistgeklickte Artikel von uns gewesen, wie wir es normalerweise raussuchen. Aber natürlich, es war definitiv die größte mediale Reichweite, die wir diesen Monat hatten. Also es gab Berichte bei ARD und ZDF, in dem ich zu sehen war.
Du hast es geschafft, Thomas.
Es gibt DPA-Bilder von mir und Wikimedia Commons-Bilder.
Es gibt auf unserem Wikipedia-Artikel jetzt sogar ein Bild von dir.
Ja, genau. Und die stimmt, und der ist auch in unserem Wikipedia-Artikel, wird die Petitionsübergabe jetzt auch erwähnt.
Ja.
Also da muss man sagen, we did it, boys. We can
target. Hast geschafft.
Nee, also da waren Marco Wanderwitz von der CDU, Martina Renner von der Linken, Till Steffen von den Grünen und Carmen Wegge von der SPD da. Und ich habe den allen vier die Hände geschüttelt und unsere Unterschriften übergeben. Marco Wanderwitz ist ja, wer es noch nicht weiß, federführend für den AfD-Verbotsantrag im Bundestag. Unsere Petition hatte sich an den Bundesrat gerichtet, das haben wir Anfang des Jahres auch schon an die Bundesratsvorsitzende Schwesig übergeben. Aber im Bundesrat ist bis jetzt nicht viel passiert, leider. Und deswegen haben wir die Petition auch noch an Wanderwitz und die anderen übergeben, um die zu supporten in ihrem Antrag. Und viele von euch fragen sich jetzt, okay, und was passiert jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Was sind die Aussichten? Und die haben das jetzt in der Woche, als wir dann da waren, in den jeweiligen Fraktionen besprochen. Und da gab's auch noch viele Widerstände. Und was ich aber auch gehört habe, dass tatsächlich, das ist ein bisschen witziger Fun Fact, Friedrich Merz anscheinend offener dafür zu sein scheint als Olaf Scholz.
Das ist auch mal ein spannender Plot-Twist.
Ja, das ist auch sehr spannend. Der hat sich offen gezeigt, wenn denn die Einstufung als gesichert rechtsextrem der Gesamt-AfD folgt. Dazu gleich noch mehr. Aber genau, das sind noch viele Widerstände. Tatsächlich, am meisten ziert sich fast die SPD. Das heißt, wenn ihr da Druck machen wollt, richtet euch an die. Genau, wie es weitergeht, es wird jetzt noch ein paar Wochen dauern, also das wird jetzt nicht gleich nächste Woche im Plenum landen oder sonst irgendwas, aber das ist eine gute Sache. Wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen auch nichts überstürzen, denn ich gehe davon aus, dass im November, auf jeden Fall noch dieses Jahres, die Hochstufung als gesichert rechtsextrem kommen wird von der AfD.
Wird der Verfassungsschutz sozusagen?
Der Verfassungsschutz wird die AfD hochstufen als gesichert rechtsextrem. Die AfD wird dann noch dagegen klagen und da wird noch ein bisschen Zirkus geben, offensichtlich. Aber die Entscheidung wird kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das wäre natürlich sehr gutes Timing, weil viele natürlich auch von den Abgeordneten gesagt haben, sie würden es nur diesen Antrag unterstützen, wenn die AfD gesichert rechtsextrem ist. Und das würde dann ja so.
Und das wäre dann natürlich aber auch, um das schon mal anzumerken, alle das im Kopf behalten, sobald ihr das lest in den Nachrichten, wendet euch am besten direkt an eure Abgeordneten und schreibt ihnen das und macht ihnen Druck, weil ich glaube, das ist das, was die Abgeordneten dann doch wirklich dazu anstiftet, wenn sie sehen, dass eben ihre Leute, die sie gewählt haben oder die in ihrem Wahlkreis leben, das eben auch so sehen und das unterstützen. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Druckmittel, das als jeder Einzelne auf seiner kleinen Wahlkreisebene man dann doch hat.
Genau, wenn ihr sagt, okay, es klingt nice, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das mache und wo ich da anfangen soll. Wir haben da, die Kampagnen vom AfD-Verbot, mit denen wir zusammenarbeiten, haben da ein kleines Tool zusammengearbeitet. Das gibt's bei unserer Petitionsseite, also init.it/AfD-Verbot unter Updates. Und natürlich das Tool selber verlinken wir hier auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Damit müsst ihr einfach nur eure Adresse eingeben und da werden euch angezeigt, welche Abgeordneten in eurem Wahlkreis sind. Und dann könnt ihr quasi die direkt anklicken, dann kriegt sie die E-Mail und dann könnt ihr entweder selber einen Text schreiben oder es gibt auch tatsächlich auch eine Vorlage.
Das ist sehr gut, sehr niedrige Hürde quasi.
Ja, also da könnt ihr dann anschreiben. Mein Rat ist am besten sowas zu sagen, so, ich bin ein Wähler aus deinem Wahlkreis und ich finde, dass es gut ist, dass du das unterstützt. Das wollen die Politiker hören.
Ja, leider. Leider ist es so, aber ich meine, dadurch hat man ja auch das Druckmittel.
Genau. Ja, weil was die nämlich konkret wollen, sie wollen, dass ein Verfahrensbevollmächtigter, also wenn das durchgehen würde, dieser Antrag im Bundestag, dass ein Verfahrensbevollmächtigter im Auftrag des Bundestags belastendes Material zur AfD bündelt, gewichtet und möglichst dann dem Bundesverfassungsgericht vorlegt, damit Karlsruhe dann die AfD überprüft. Also das ist noch nicht das Verbot, es ist noch nicht mal direkt der Antrag auf das Verbot, das ist erstmal, dass jemand, ein Experte vom Bundestag aufgesetzt wird, mal einfach alles zusammenzuschreiben und zu schauen, was es denn überhaupt alles gibt und was wir denn haben und ob das auch ausreicht.
Ist vielleicht auch ein wichtiges Argument für, wenn irgendwelche Leute, wenn ihr darüber diskutieren müsst und irgendwelche Leute sagen, ist das nicht super antidemokratisch, dass ihr da jetzt direkt verbieten lassen wollt. Das ist nicht mal die Vorstufe von der Vorstufe vom Verbieten. Das ist wirklich erstmal nur, dass jemand sammelt und eben dann mit dem Ziel hat, das zum Verfassungsgericht zu bringen. Und wie wir das schon oft erklärt haben, verbieten können wir sowieso gar nichts. Auch der Bundestag kann nichts verbieten, auch der Bundesrat kann nichts verbieten. Und sollte auch nicht. Diese Trennung der Gewalten ist eine Lehre aus der NS-Zeit. Das kann nur das Bundesverfassungsgericht, aber das Bundesverfassungsgericht kann wiederum nicht selbst aktiv werden. Das heißt, es muss aus der Politik der Anstupser kommen. Und diesen Anstupser vorzubereiten, ist im Prinzip das, was der Antrag im Bundestag jetzt gerade will.
Genau. Deswegen, wenn da jemand skeptisch ist, könnt ihr doch das sagen. Also wir wollen erstmal nur schauen, was an Material da ist. Also ein Experte soll sich da hinsetzen. Das ist wirklich, das sollte doch das Mindeste sein. Aber ja, bis jetzt ist leider noch unwahrscheinlich, dass der Antrag durchgeht. Es könnte sich natürlich mit der Einstufung ändern. Und es könnte sich auch ändern, wenn ihr noch eure Abgeordneten anschreibt. Es werden tatsächlich immer mehr, die sich dafür aussprechen. Also es ist schon, ist da schon ein Momentum dahinter.
Ja, auf jeden Fall. Das sollte man gut nutzen.
Gut, springen wir zum nächsten Thema. Das ist auch eines unserer meistgeklickten Artikel dieses Monats gewesen und doch auch ein bisschen kontrovers.
Ja, es ist ein Thema, das sehr kontrovers, das auch, glaube ich, in unserer Leserinnschaft sehr kontrovers diskutiert wird, wo es sehr viele verschiedene Meinungen gibt. Und zwar geht es um Greta Thunberg und es geht um Antisemitismus und es geht um eine Demo in Berlin, und zwar am 7.10., also am Jahrestag des Hamas-Massakers in Israel letztes Jahr, das ihr sicherlich alle in irgendeiner Weise mitbekommen habt.
Ich glaube, das war eines der größten Massaker seit dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, das war der größte Massenmord an Juden, Jüdinnen und Juden seit dem Ende des Holocaust.
Und an Zivilisten, an jungen Leuten.
An Zivilisten, ja.
Ja, ja, das sind Festivalbesucher gewesen, Leute, einfach Einwohner, also das muss man ja nochmal klar machen.
Ja, also das an diesem Jahrestag, am 7. Oktober dieses Jahres, war Greta Thunberg in Deutschland, in Berlin auf einer Demo, die sich auch mit dem Thema beschäftigt, aber sie war nicht auf irgendeiner Gedenkveranstaltung für die Opfer oder sie war nicht in irgendeiner, es ging auch nicht um eine Frieden im Nahen Osten Demo oder es ging auch nicht darum, irgendwie, keine Ahnung, von mir aus Spenden für Kinder in Palästina zu sammeln, sondern sie war alles legitime Sachen und alles auch Dinge, die man auf jeden Fall unterstützen kann und sollte, aber sie war auf einer Demo, die unter dem Motto Glory to the Resistance beworben wurde, also Ruhm und Ehre dem Widerstand. Und natürlich ist dann in diesem Kontext, wenn man am 7. Oktober an diesem Tag so eine Demo stattfindet, relativ klar, was mit Resistance gemeint ist, eben genau dieses Attentat der Hamas. Und das muss man eben nochmal, du hast es gerade schon gesagt, das war ja keine Kriegshandlung oder das war keine verlustreiche Schlacht, das waren ja einfach mit Maschinengewehren und irgendwelchen Militärfahrzeugen bewaffnete Terroristen, die ein Festival in Israel überfallen haben, wo Leute gefeiert haben, die irgendwelche Kibbutzim, also die kleinen Siedlungen da im Süden von Israel überfallen haben und Leute getötet, vergewaltigt und verschleppt haben. Und es befinden sich immer noch wahrscheinlich um die 100 Geiseln im Gazastreifen, von denen nicht bekannt ist, wo sie sind, was ihr Schicksal sein wird. Das ist wichtiger Kontext, deswegen erkläre ich das jetzt so. Es geht hier nicht um einen Widerstand oder ob man diskutieren könnte, ob das ein legitimer militärischer Widerstand ist oder sowas.
Ja, weil man für Palästina demonstrieren, absolut gut. Gegen Israels Politik demonstrieren, oh, von mir aus. Aber das war was anderes.
Das ist was anderes. Und auf dieser Demo war eben Greta Thunberg, die ja eigentlich als Klimaaktivistin sehr viel Reichweite und auch sehr viel Respekt von mir persönlich und von vielen Menschen bekommen hat. Und sie hat auf der Demo unter anderem auch ein Interview für das Medium Red gegeben. Das sieht man im Palästina-Kontext in Deutschland immer mal. Das war früher Redfish Media, hat Tagesspiegel ermittelt. Das Redfish Media ist eine russische Propagandaseite, die hatten Connections zu RT, diesem verbotenen Kreml-Sender, wurde dann eben auch geschlossen als nach dem russischen Angriffskrieg. Und Redfish Media war immer so ein bisschen der Arm, der quasi die Propaganda für eher politisch links stehende Menschen, die so ein bisschen so aus dieser Richtung Friedensbewegung, ja, auch irgendwo Richtung Antikapitalismus so ein bisschen kam. Dafür hat Redfish Media eben russische Propaganda verbreitet.
Sie waren russische Propaganda, das war vom russischen Staat.
Ja, also natürlich, sie waren vom russischen Staat finanziert. Auch wenn sie das weniger offen als so Russia Today zum Beispiel gezeigt haben, aber das ist dann durch Recherchen erst aufgedeckt worden. Und Tagesspiegel hat unter anderem auch ermittelt, dass Red offenbar sehr gut in der sogenannten pro-palästinensischen Bubble vernetzt ist. Ich tue mich mit diesem Begriff immer ein bisschen schwer, aber ich glaube, damit ist am ehesten klar, welche Art von Aktivisten da gemeint ist. In dieser Bubble ist Red offenbar sehr gut vernetzt. Sie sind oft das erste und manchmal sogar das einzige Medium, das in den Aktionen, zum Beispiel wie dieser Besetzung der Berliner Universitäten, was jetzt im Mai, glaube ich, relativ groß passiert ist. Mhm. Da sind sie oft dann mit drinne, während andere Medien da oftmals auch ausgeschlossen oder wirklich mit physischer Gewalt daran gehindert werden zu berichten. Und diesem Medium hat eben Greta Thunberg auch ein Interview gegeben auf dieser sowieso schon antisemitischen Demo. Und ja, Greta ist einfach massiv abgerutscht, das muss man so sagen. Greta Thunberg war damals, als sie angefangen hat zu demonstrieren, ich glaube, da war sie ja noch ganz jung, 15 oder 16 oder
ja,
so.
Ja.
Da war sie ja vor allem eine Klimaaktivistin und hat da wirklich, wirklich sehr große Dinge in Bewegung gebracht, würde ich ehrlich sagen. Also nicht
und
nur im Sinne
gute
von.
Gute Dinge gesagt.
Und gute Dinge gesagt und auch gemacht. Und nicht nur im Sinne von, dass sie die Dinge gesagt hat, sondern sie hat es auch hinbekommen, dass da wirklich eine große Bewegung, ein großer politischer Druck und eben dieser Aufschwung von grüner Politik, so klein jetzt die Ergebnisse vielleicht auch aktuell sein mögen, aber dass es überhaupt passiert ist, da hat sie schon einen sehr großen Anteil daran. Das, ich glaube, das kann ja auch niemand nehmen und das sollte man auch nicht verleugnen oder schlecht reden deswegen. Aber man muss auch sagen, jetzt mittlerweile, wenn man sich ihre Social Medias anschaut, auf denen sie ja immer noch eine riesen Million Reichweite hat, findest du fast nur noch da Thema Gaza, Thema Palästina, Israel. Und es ist vollkommen fair, sich zu diesem Thema zu informieren, sich zu diesem Thema zu äußern. Allerdings
auch einiges zu kritisieren dort.
Gibt es auch vieles zu kritisieren und es gibt auch viele Content-Creator, die da sehr guten, differenzierten Content zu machen. Aber Greta Thunberg gehört eben leider nicht dazu, das muss man auch so sagen, dass sie sich immer mehr zum Sprachrohr für Islamisten, für Hamas, auch für Russland-Propaganda, wie wir gesehen haben, macht. Was eben sehr gefährlich ist, weil sie eben nicht nur irgendwer ist, sondern ein Mensch mit großer Reichweite und eben auch viele, gerade junge Menschen, die sich gerade so ein bisschen in der Politik erst orientieren, sehr vertrauen, was natürlich auch wieder zum großen Problem wird.
Und deswegen, du kommst noch gleich dazu, wir machen nicht viel über das Thema Gaza und Nahost, weil wir uns da einfach nicht großartig auskennen, aber wir haben uns ein bisschen gezwungen gesehen, da über Greta Thunberg zu reden. Eben weil wir sie in der Vergangenheit natürlich viel gelobt und verteidigt haben gegen Fakes und gegen Attacken. Und wir haben den Eindruck gehabt, es wäre ein bisschen unverantwortlich gewesen, wenn wir da nicht die kritisierenswerten Punkte kritisieren, nachdem wir sie gelobt hatten, die viele Jahre.
Ja, genau. Denn wir, wie Thomas schon so ein bisschen angedeutet hat, wir und Nahostkonflikt, dieser ganze Palästina-Israel-Konflikt, ist nicht wirklich unser Thema. Ich würde nicht mal behaupten, dass wir gar keine Ahnung davon hätten, aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt, wenn man sich damit beschäftigt, merkt man auch einfach, jemand, der sich hinstellt und behauptet, es gibt diese einfache Lösung, es muss einfach nur das passieren, dann ist endlich alles gut, lügt wahrscheinlich einfach oder ist naiv. Denn es ist einfach ein sehr, sehr komplizierter Konflikt, der seit 70, 80 Jahren da tobt und in dem man sich auf gewisse Grundregeln einigen kann. Na, es dürfen keine Zivilisten getötet werden, natürlich nicht. Es dürfen diese Aktionen
für
Hamas. Das gilt
für
alle. Das gilt für Netanyahu wie für die Hamas.
Ja.
Auf solche Sachen muss man sich einigen, auf das Völkerrecht. Aber es ist eben einfach ein bisschen kompliziert, diesen Konflikt jetzt zu lösen, im Sinne von zu sagen, Israel muss aufhören oder das muss passieren. Deswegen versuchen wir uns, wenn dann eher zu konzentrieren auf das Thema Antisemitismus, was leider im Zusammenhang mit dem 7. Oktober extrem stark oder noch stärker präsent geworden ist, als es zuvor natürlich auch schon war. Dazu haben wir jetzt in den letzten Wochen auch mehrere Recherchen gebracht. Ich habe da sehr lange gesammelt, welche verschiedenen Formen von Antisemitismus seit dem 7. Oktober auch einfach verstärkt wieder auftreten in Deutschland und dann einen Artikel zugemacht.
Sehr empfehlenswert, dieser Artikel. Der hat leider echt wenig Reichweite bekommen, was ich ein bisschen schade finde. Aber wir verlinken den, schaut den euch an. Da hat Freddy eine richtig gute Datenbank angelegt.
Ja, genau. Ich habe da, ich glaube, 300 Vorfälle oder 400 Vorfälle gesichtet zu dem Thema. Und ja, ich habe es eben bewusst nicht allzu reißerisch gemacht, wie wir es halt sonst manchmal auch versuchen, um Inhalte zu pushen, weil es eben so ein ernstes Thema ist. Aber ja, dadurch gehen solche Artikel dann nicht viral. Schaut da gerne vorbei. Können wir auch noch verlinken. Genau, aber es ist auch, diese Themen an sich sind in unserer Bubble schon auch sehr viel diskutiert, weil eben Leute das, glaube ich, sehr bewegt. Der Antisemitismus einerseits, weil, glaube ich, viele Menschen sich, oder ich könnte sich eigentlich alle darauf einigen, dass Antisemitismus was Schlechtes ist in unserer demokratischen Bubble sozusagen. Das Problem ist nur, wie erkennt man Antisemitismus? Und das ist natürlich ein sehr kompliziertes, großes Thema.
Ja, also wir haben im Zuge des Artikels ja natürlich ziemlich viel Hass bekommen von Leuten, auch teilweise auch VolksverpetzerleserInnen, die Kritik an Greta mit Support für die Verbrechen von Israel gleichgesetzt haben und gesagt haben, dass es die Antisemitismuskeule ist und so, nur für Palästina zu sein ist nicht antisemitisch und bla bla bla. Und da wollen wir jetzt ein bisschen natürlich auch differenzieren.
Ja, genau, das ist, ich bin der Meinung, dass wir da schon sehr genau aufpassen, dass wir da differenzieren, aber um auch nochmal die Erklärung zu machen, nach welchen Maßstäben wir da vorgehen. Es geht ja vor allem immer darum, wo israelbezogener Antisemitismus aufhört und wo oder anfängt und wo legitime Kritik an der israelischen Regierung, am Militär, an allen möglichen, an Netanyahu aufhört. Und genau diese Grenze lässt sich im Besten mit dem sogenannten 3D-Test ziehen oder zumindest nachprüfen. 3D-Test, weil es um drei Wörter geht, die mit D beginnen. Und zwar geht es einmal um Dämonisierung, um Delegitimierung oder um doppelte Standards. Und wenn einer dieser drei Sachen erfüllt ist, dann kann man davon ausgehen, dass man es hier mit israelbezogenem Antisemitismus statt mit legitimer Kritik zu tun hat. Was bedeutet das ganz kurz? Also Dämonisierung ist dieses, wenn der Israel, der Staat Israel als das absolut Böse dargestellt wird. Das sind so Sachen wie eben diese häufigen NS-Vergleiche, wenn eben dieser der Staat Israel mit NS-Deutschland gleichgesetzt wird, mit dem Holocaust gleichgesetzt wird. Was eben oft passiert, weil wenn Menschen sehen, dass schlechte Dinge, Verbrechen, Kriegsverbrechen passieren, fällt es natürlich schnell schwer, das zu differenzieren. Aber es ist nun mal ein Unterschied.
Macht zu Recht auch wütend.
Macht auch zu Recht wütend und emotional. Und wenn man diese Bilder sind extrem explicit. Das sind zum Teil krasse Sachen. Irgendwelche Kinder, die Opfer von Kriegsverbrechen werden. Ich will das gar nicht so genau jetzt hier ausformulieren müssen. Ja, aber, und das ist auch alles sinnvoll und wichtig, das zu kritisieren. Das Problem ist nur, wenn man das so darstellt, als wäre das vergleichbar mit dem Holocaust, wo eben eine gewisse rassistische Strategie, die Staatsdoktrin war, die Ausrottung der Jüdinnen und Juden eben damals. Und wenn man das jetzt sozusagen diese Täter-Opfer-Umkehr macht und behauptet, dass Israel die Palästinenser ausrotten würde, die israelische Regierung das würde, das stimmt einfach faktisch nicht. Denn es leben 1,5 Millionen oder ich weiß nicht genau, wie viele es aktuell sind, aber es leben viele Palästinenserinnen auch in Israel, haben dort mehr Rechte, als sie in den palästinensischen Gebieten oder im Libanon oder im Jordanien haben. Dass nichts davon rechtfertigt, die Gewalt der israelischen Armee im Gazastreifen oder im Westjordanland oder auch im Libanon gegen Zivilisten. Aber diese Differenzierung ist eben wichtig, um nicht dieser Dämonisierung, diesem ersten D sozusagen anzufallen. Das zweite ist die Delegitimierung. Ich glaube, das ist ein bisschen klarer, was damit gemeint ist. Da geht es einfach darum, ob der Staat Israel die Existenzrecht, wenn das grundsätzlich abgesprochen wird. Da ist ganz typisch dieses From the river to the sea, Palestine will be free, was da relativ häufig in diesem Kontext gerufen wird und was eben zumindest aus Sicht der Hamas und deren Verbündeten eben bedeutet, dass es keinen israelischen Staat geben darf, dass sozusagen das ganze Territorium alles palästinensisch sein müsste. Was natürlich faktisch bedeutet, es gibt kein Israel, es gäbe keinen jüdischen Staat und es gäbe in der Zeit von steigendem Antisemitismus keine Schutzstätte für jüdische Menschen, was eben auch dann immer einen antisemitischen Ton hat. Und das dritte ist doppelte Standards. Das finde ich, das kann man sich eigentlich auch ganz gut vorstellen. Würde ich das, was ich an Israel kritisiere, würde ich genauso auch andere Staaten kritisieren. Es ist zum Beispiel auffällig, das hat die Amadeo Antonis-Stiftung so schön geschrieben, es gibt im Duden, gibt es das Wort Israel-Kritik, es gibt aber nicht das Wort Slowakei-Kritik. Das sind einfach, dass da andere Standards an die Länder angelegt werden. Das heißt ja nicht, dass niemand zum Beispiel die Regierung in der Slowakei kritisieren würde. Ja, da gibt es in den letzten Jahren auch viel problematische Entwicklungen. Aber es würde niemals sagen, keine Ahnung, from the Ukraine to the Austria, Czechia will free oder sowas. Das passiert einfach nicht. Leute haben, bei anderen Ländern haben sie diese Differenzierung schon noch mehr. Und selbst bei Russland zum Beispiel, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg sogar führt, selbst da würden die meisten Menschen nicht behaupten, dass wir jetzt deswegen Russland komplett gar kein Existenzrecht mehr hat. Das ist immer nur Israel, wo das relativ weit verbreitet ist, diesen doppelten Standard anzulegen, dass das Land sich das gefallen lassen muss, dass die Hamas da existiert, dass man selbst schuld sei und so weiter, dass dieses Ganze sich gefallen lassen müssen und so weiter. Das ist alles, was mit diesen doppelten Standards gemeint ist.
Ja, oder zum Beispiel halt die Tötung durch die EDF oder so von Zivilisten kritisieren, aber dann die Tötung von Zivilisten durch Hamas feiern. Das sind auch doppelte Standards.
Auch das sind doppelte Standards, dass eben dann die Hamas eben wie in dem Beispiel, was ich am Anfang hatte, als Resistance, als Widerstand bezeichnet wird, was sie einfach nicht ist. Das ist die Grundlage, auf der wir versuchen, diesen sehr schmalen Grat zu bespielen, wenn wir es müssen. Wir haben auch in diesem Artikel zu Greta Thunberg uns versucht, möglichst wenig wirklich über den Konflikt zu äußern, konkret, weil es ist einfach ein Thema, wo wir nicht so viel Sinnvolles beizutragen haben. Wir hatten vor einiger Zeit meinen Artikel, der ist mir persönlich sehr wichtig gewesen. Da ging es darum, dass im Gazastreifen generell gerade sehr schwer ist zu erkennen, was da überhaupt passiert, weil so viele Journalistinnen und Journalisten auch getötet werden von der israelischen Armee.
Richtig großes Problem.
Das ist ein Riesen. Ich meine, das ist sowieso ein Problem, weil da Menschen sterben. Das ist immer ein Problem, natürlich gerade Zivilisten. Und es ist aber auch nochmal ein weiteres Problem, weil es dadurch immer schwieriger wird, wirklich unabhängige Berichterstattung zu bekommen, weil natürlich keine Nachrichten oder kaum noch eine Nachrichtenagentur ihre Leute auch nur in die Nähe dahin schicken wird. Offensichtlich, wie das eben in Kriegsgebieten so ist. Aber das ist so ein bisschen vielleicht auch eine Antwort auf diese Frage, die wir sehr oft irgendwo in Kommentarspalten oder auch per DMs geschickt bekommen. Ich meine, es gibt Leute, die behaupten, man dürfe ja gar nichts mehr sagen und so weiter und es wäre ja immer gleich alles. Das ist nicht der Punkt, darauf wollen wir nicht eingehen. Aber es gibt viele Menschen, die wirklich sehr unsicher sind bei dem Thema. Die sagen, okay, wie kann ich denn das kritisieren? Das emotionalisiert mich. Dafür wollten wir jetzt so ein bisschen dieser kleine Erklärung hier einschieben. Manche Aktivisten wollen euch natürlich einreden, dass man ja wirklich gar nicht mehr Israel kritisieren könnte, was nicht stimmt. In Israel gibt es riesige Protestbewegungen gegen die Kriegsführung der israelischen Armee. Die Bundesregierung kritisiert das, fast alle Staaten der Welt kritisieren das regelmäßig. Es ist nicht so, dass man das nicht kritisieren könnte. Damit wollen sich manche Aktivisten gegen diesen Antisemitismusvorwurf immun machen. Dass sie sozusagen sagen, naja, wenn ihr mir jetzt Antisemitismus vorwirft, ist das ja wieder diese Antisemitismuskeule. Aber das ist auch nicht die Wahrheit. Es gibt die Möglichkeit, da differenzierte Kritik zu üben. Wir haben versucht, so ein bisschen euch einzuführen, wie man das machen kann. Wir haben, ich würde euch den 3D-Test dann auch nochmal verlinken. Könnt ihr das nochmal selbst durchlesen, euch genau. Genau.
Es ist ein kompliziertes Thema. Es gibt nicht einfach nur schwarz und weiß. Und
gerade hier.
Wir versuchen das auch nicht schwarz und weiß darzustellen und hoffen, dass ihr das respektiert.
Ja, schwarz und weiß gibt es nur auf den Palästinensertüchern. Aber ich würde jetzt mal kurz, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde aufgenommen. Ein wenig zur Pause überleiten, denn der liebe Dan hat uns wieder ein wunderbares Spiel vorbereitet. Schaut dann Dan. Und das Spiel heißt Finde den Fake.
Hey!
Endlich mal unsere Kernkompetenz. Genau, es funktioniert. Ich würde das mal ganz kurz erklären. Es funktioniert sehr einfach. Wir haben hier vier so kurze Stories, die wir so in so einem Newsflash-mäßigen euch vorlesen werden. Das sind Stories, die echt passiert sind, außer eine. Und es sind vier Stories, wir lesen die euch vor. Es sind auch eher leichtere Themen, es sind keine komplizierten politischen Sachen. Genau, und wir wissen nicht, welche von denen fake ist. Das hat uns Dan zwar geschickt, aber als Spoiler versteckt. Das heißt, wir können erst hinterher sehen, was die Fake-Story ist. Und
wir wissen es genauso wenig wie ihr.
Wir wissen es genauso wenig wie ihr und ihr könnt gerne mit uns miträtseln, welche der Stories die echte, beziehungsweise welche die fake ist. Die anderen drei sind ja alle die echten. Und ich würde einfach mal mit der ersten Story anfangen. Und zwar: In Hessen hat ein kleiner Supermarkt immer sonntags für ein paar Stunden geöffnet. Das ist aber, wie wir alle wissen, nicht erlaubt. Nur ganz bestimmte Läden wie Tankstellen und so weiter dürfen an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein. Das Kuriose an der Geschichte ist, dass der Laden diese ungewöhnlichen Öffnungszeiten sehr, sehr lange hat. Ihr könnt ja mal überlegen, was im Behördendeutschland, wie lange das einfach nicht aufgefallen ist. Die Auflösung ist, laut Angaben des Besitzers ist es seit 20 Jahren so und es ist einfach niemandem aufgefallen. Der hat keine Ausnahmegenehmigung, es ist einfach nicht aufgefallen. Der Besitzer sagt dazu, der Umsatz war immer bombig. Und was glaubt er, warum er geschnappt wurde? Die Behörden haben bestimmt einen Tipp bekommen, vermutet er. Das hat mich schon etwas geschockt.
Ja.
Das ist die erste Story, der Laden in Hessen. Ja, okay. Thomas, ich weiß nicht, ist sie fake? Ist sie real? Wir werden das zum Schluss auflösen, aber...
Who knows? Das ist mir fast zu...
In Deutschland geht fast gar nicht.
Das glaube ich nicht.
Okay, aber wir gehen erstmal weiter zur zweiten.
Ja, ich mach hier Newsreel-Style. In Bayern, Oberfranken, hat ein 5-Jähriger die Polizei gerufen. Soweit so normal. Im Kindergarten hat er nämlich gelernt, dass man in Notsituationen die Polizei rufen kann. Und hat deswegen heimlich mit dem Handy seiner Eltern die 110 gewählt. Der Junge sagte laut Polizei am Telefon nur, dass er Hilfe bräuchte, gab seinen Vornamen, sein Alter und seinen Wohnort durch. Und was war die Notsituation, wegen der er die Polizei gerufen hat? Er kam in seinem Videospiel nicht weiter.
Relatable.
Die überraschten Eltern wurden sensibilisiert. Der aktuelle Spielstand ist unbekannt, sagte die Polizei.
Ich glaube tatsächlich, dass ich diese Story sogar schon mal gehört habe.
Die ist zu cute, dass sie fake sein könnte.
Ich
want to believe.
Ich glaube, ich habe das aber tatsächlich irgendwann mal gelesen auf Instagram oder irgendwo, dass es diese Story wirklich gibt. Da würde ich erstmal keinen Fake callen. Die dritte Story ist eine kuriose Szene bei einem Kreisligaspiel in Berlin. Mit einem offensichtlich etwas in die Jahre gekommenen Ball wurde die Partie angepfiffen und hat dann auch normal begonnen. Der TSV Mariendorf 2 ging in der 13. Minute mit 1-0 in Führung. Doch bei einem kraftvollen Torschuss vom Stürmer des Weißen Seher FC passierte es dann. Der Ball ist aufgeplatzt, die äußere Hülle ins Tor geflogen, die geplatzte Blase jedoch ins Tor aus. Das heißt, wir haben quasi den Ball gespalten. Ja, und nach langen Beratungen entschied das Schiedsrichterteam schlussendlich auf Schiedsrichterball, also auf kein Tor. Sehr zum Leidwesen der Weißenseher. Mariendorf gewann das Spiel mit Ersatzball mit 3:1. Das klingt nach Dingen, die tatsächlich auf dem Bolzplatz passieren. Andererseits klingt es so plakativ nach Kreisliga. Ich weiß gar nicht, ob es die beiden Vereine gibt. Sorry an unsere Berliner Fußballfans.
Ich call einfach fake, einfach nur on the grounds, dass ich nichts davon weiß und das nicht verifizieren kann mit Bauchgefühl.
Ich, ja.
Aber mal schauen, was der letzte Fake überhaupt erst ist.
Ja, wir haben noch einen haben wir noch.
Ein Mann hat sich von seinem Nachbar beleidigt gefühlt. Also nicht von ihm direkt, sondern von einem Gartenzwerg, der einen erhobenen Mittelfinger hatte. Als der Mann seinen Nachbar mit einer Klage gedroht hat, hat dieser aus Trotz eine Blume über den erhobenen Mittelfinger gestülpt. Das schien den Mann erst recht zu verärgern und er verklagte seinen Nachbarn. Doch das Gericht hat geurteilt, dass die missachtende Wirkung durch die Blume verloren gehe und das alleinige Wissen um die beleidigende Geste nicht mehr genüge.
Das klingt auch so deutsch. Aber andererseits, so ein bisschen klingt diese vierte Story mit dem Gartenzwerg auch so wie eine, die man extra dafür erfindet, so weißt du?
Ich weiß nicht. Und ich meine, Dan hat mal Jura studiert.
Ah, oh. Okay. Hat uns das klingt schon, das klingt so richtig wie so ein Fall aus so einer Jura-Klausur.
Ja.
Ja. Ich würde nochmal ganz kurz schnell durchlauf durchgehen. Also erste Geschichte war der Supermarkt in Hessen, der sonntags 20 Jahre lang geöffnet hat, ohne dass es jemand gemerkt hat. Die zweite war der 5-jährige Gamer, der die Polizei in Oberfranken gerufen hat. Dritte Story war der platzende Ball im Kreisligaspiel Berlin. Und die vierte der Gartenzwerg mit der Blume. Und Thomas, bleibst du dabei, dass die dritte der Fake ist?
Ja, das ist
dein Bauchgefühl?
Ich bleibe als einfach hier bei meinem Bauchgefühl, ja.
Ich glaube, dann tendiere ich zu viertens. Okay. Weil ich kenne auch meinen Dan.
Okay.
So, jetzt muss ich nur noch die Nachricht finden, wo er das geschickt hat. hier, Lösung. Oh!
Fußball ist frei erfunden. Bobby 3. Ich habe recht.
Fußball ist frei erfunden.
Es gibt keinen Fußball. Thomas
Stark, die dritte Story. Das mit dem Kreisligaspiel, das ist anscheinend so nicht passiert. Die Fußballvereine sind erfunden. Da hatten zu viel Spaß.
Ich frage mich, ob die Fußballvereine, ob es die gibt überhaupt. No offense gegen eventuelle Fans, falls es sie gibt.
Ja, aber man hat gesehen, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, Faktenchecks nach Bauchgefühl zu machen.
Please don't.
Nein, natürlich nicht. Das ist so ein bisschen vielleicht auch die Moral von dieser Geschichte, auch wenn jetzt diese Stories nicht so relevant waren. Aber man hat ja hier gemerkt, man konnte so vom Gefühl, könnte man so denken, ja, das und das, ja, das mit dem 5-Jährigen, das fand ich cute, das gefällt mir, das will ich gern glauben. Das mit dem Fußball, ich mag eh keinen Fußball, das will ich lieber nicht glauben. Das ist leider eine Art und Weise, wie Menschen im Internet sehr oft Fakten checken, in Anführungsstrichen.
Genau.
Dass man so ein bisschen schaut, was gefällt mir, gefällt mir die Story, also nicht so bewusst, sondern unterbewusst, gefällt mir diese Story, die mir hier gerade erzählt wird, will ich das dann glauben, passt das zu dem, was ich sowieso schon glaube? Und gerade deswegen vielleicht ein bisschen der ernste Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob das Dans pädagogische Absicht war, aber wir machen das jetzt einfach mal raus. Der ernste Hintergrund hinter dieser Geschichte ist, dass ihr bitte wirklich aufpassen müsst und sollt. Gerade bei Dingen, die euch gefallen, die euer Weltbild bestätigen. Das ist der Grund, warum es bei Volksverpetzer nie nur Sachen gibt, die euch gefallen, sondern immer vor allem auch Sachen, die verlinkt sind, dass ihr selbst die Studien nachlesen könnt, die Berichterstattung nachlesen könnt, die Originalzitate nachlesen könnt. Das ist unser kleine Moral von dieser Geschichte.
Genau. Macht nicht das, was wir gerade gemacht haben, einfach quasi nach Vibes zu bewerten, ob eine Story wahr ist oder nicht. Denn die meisten Menschen haben von den meisten Themen viel zu wenig Ahnung, um das qualitativ zu bewerten. Ja, auch wir, natürlich.
Auch wir.
Aber
meine Expertise zu Gartenzwergen ist fast null und trotzdem habe ich einfach das entschieden.
Genau. Keine Ahnung. Ich möchte sagen, Professor Drosten, der Experte für Coronaviren, hatte mal gesagt, dass er über Noroviren oder so nicht reden möchte, weil er sich damit nicht auskennt.
Ja, obwohl er wahrscheinlich immer noch zu den 1000 Menschen weltweit gehört, die sich am besten damit auskennen, aber er gehört eben nicht zur absoluten. Und das ist eben auch, was so WissenschaftlerInnen ausmacht letztlich, dass sie eben im Zweifel lieber nichts sagen, als irgendwas Falsches in die Welt rauszuholen.
Genau, und dann haben wir 1000 Bundestrainer, Millionen Bundestrainer, Millionen Energieexperten, Millionen Kriegsexperten. Ihr seid wahrscheinlich kein Experte in dem Thema, auch wenn ihr euch da ziemlich confident fühlt. Und deswegen macht keinen Vibe-Check, macht einen Fakten-Check. Googelt die Sachen nach, bevor ihr sie glaubt oder teilt.
Schönes Schlusswort. Nee, wir haben noch ein Thema. Shit. nein, das ist aber auch ein Thema, was sehr interessant ist, denn viele Leute, die vielleicht eher den Vibe-Check statt den Fakten-Check gemacht haben, könnten das jetzt gerade in der aufkommenden Heizphase relativ teuer bezahlen. Denn Leute, die Bild lesen, haben sich wahrscheinlich eher keine Wärmepumpe eingebaut. Und das könnte jetzt teuer werden, wie wir auch in einem Artikel in unserem meistgeklickten Artikel des ganzen Monats, das Highlight der ganzen Folge sozusagen, erklärt haben. Genau.
Ja, der Artikeltitel war Bildlesen macht arm, Wärmepumpe wird am günstigsten.
Genau, das ist sozusagen auch schon der Fakt, der dahinter steht. Es gab jetzt den neuen Heizspiegel, das ist quasi eine Übersicht jedes Jahr, ganz grob, mit welcher Art und Weise zu heizen man wie viel ausgibt fürs Jahr. Und diese Prognose für 2024 jetzt veröffentlicht, ist natürlich noch keine endgültige Zahl, weil das Jahr ist noch nicht zu Ende. Aber nach der Prognose ist die Wärmepumpe mittlerweile 250 Euro billiger als mit Erdgas zu heizen, aufs Jahr gerechnet, und sogar 350 Euro billiger als mit Heizöl zu heizen, und sie hat sogar Holzpellets als günstigste Variante abgelöst. Also bisher war eigentlich immer die Regel, dass Holzpellets die günstigste Art ist, wenn man es ordentlich nutzt, zu heizen. Und jetzt hat erstmals seit vielen Jahren die Wärmepumpe das geschafft, dass sie sogar noch günstiger ist. Was natürlich cool ist. Es ist super gut. Mhm. Es ist eine klimafreundliche Variante.
Die Frage ist, warum ist das so? Also einmal, die Preise fallen gerade durch die Bank, Inflation sinkt wieder. Und die Strompreise fallen gerade deutlich schneller als die Gaspreise. Das hängt mit ein paar gesetzlichen Maßnahmen zusammen, auch mit ein paar geopolitischen Sachen, die zu kompliziert sind, um jetzt darauf einzugehen. Aber eben auch, weil Deutschland gerade massiv Wind- und Solarenergie ausbaut, was unter der Ampelregierung jetzt sehr schnell geht, richtig, richtig gut läuft. Und erneuerbarer Strom ist sehr billig. Es ist deswegen auch relevant zu wissen, dass die Neukundenpreise wieder auf Vorkriegsniveau ist, also quasi auf dem Niveau, bevor der Ukraine-Krieg die so hoch getrieben hat.
Ja, auch wenn da nicht so viel drüber geredet wird, also gerade in den Medien war ja immer Strompreise das Thema, jetzt wo die wieder zurückgehen, wird da viel weniger drüber berichtet, aber deswegen vielleicht der kleine Service-Dienstleistung von uns, checkt vielleicht mal einfach aus, ob ihr einen anderen Anbieter oder einen Anbieterwechsel machen könnt und dadurch ein bisschen Geld beim Heizen sparen. Könnt denn manche Anbieter, wir wollen jetzt hier keine Namen droppen, wir wollen auch keine Werbung für irgendwas machen, aber manche Anbieter geben diesen sinkenden Preis nicht so wirklich weiter oder zumindest nicht vollständig weiter. Ich glaube, es könnte gerade ein guter Zeitpunkt sein, einfach mal eine kleine Google-Recherche oder irgendwo nachschauen, ob ihr vielleicht einen günstigeren Vertrag finden könntet, denn die Preise, wie gesagt, die sind niedriger, als ihr denkt wahrscheinlich, wenn ihr euch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt.
Ja, ja, deswegen, wenn ihr gerade zu viel zahlt, dann auch, weil die Anbieter ihre Preise erhöht haben und sie jetzt nicht wieder niedriger machen, wenn sie weniger zahlen. Die kassieren gerade mit euch, also lasst euch da nicht abzocken. Ja, und deswegen, ein weiterer Faktor ist natürlich auch, dass die Wärmepumpe jetzt halt am billigsten ist sein wird ab jetzt. Deswegen, weil sie auch mit Strom beheizt wird und nicht mit Gas, und Strom ist billiger. Und natürlich, weil die Wärmepumpe auch so fucking effizient ist. Also quasi, ihr kriegt da für eine Kilowattstunde Strom, die ihr reinsteckt, kriegt ihr 3 Kilowattstunden Wärme rein. Also ihr kriegt mehr, das ist kein, ich habe mich nicht versprochen. Weil die
Wärmepumpe die Umgebungsenergie benutzen kann. Genau.
Und das ist, sie ist extrem effizient, so effizient wie nie eine Gasheizung sein könnte. Also quasi rentiert sich da nochmal dreifach. Ja. Und Gas wird jetzt halt auf lange Sicht nicht mehr billiger werden. Auch wegen dem Zertifikathandel von CO2-Zertifikaten, das gerade auch CDU und FDP großartig pushen und wollen. Und auch, ist ein bisschen kompliziert, ihr könnt unser Artikel gerne nachlesen, haben wir es erklärt, auch wegen den Netzentgelten, die natürlich hier teurer werden für jeden, der beteiligt ist, je mehr Leute aus dem Gasnetz aussteigen. Das heißt, je länger man wartet, desto teurer wird es auch noch.
Also ihr seid quasi stuck in einem Scam-System, wenn ihr noch mit Gas heizt.
Ja, also ihr bezahlt der Gasindustrie noch die alten Gasnetzwerke, die mit jedem Jahr weniger relevant werden.
Ja, und das Thema ist natürlich, es ist offensichtlich, dass es nicht so einfach ist, dass jetzt jemand heute Abend oder heute Nachmittag in den Laden gehen kann und sich eine Wärmepumpe kaufen und hinstellen kann. Vor allem, wenn man zur Miete wohnt, das ist durchaus, das ist ja auch eine soziale Komponente, die in der Politik auch nicht immer genug mitgedacht wird, ist, finde ich auch. Man muss aber auch sagen, dass der Grund dafür, dass in der Politik noch nicht so einen krassen Ruck in Richtung Wärmepumpe gibt, wie es eigentlich nötig wäre, ist, dass wir einfach in den letzten 1,5 bis 2 Jahren vor allem eine massive Kampagne mit Desinformationen gegen Wärmepumpen hatten, was halt wirklich bis zu dem Punkt kommt, dass Leute Teile ihrer Identität daran festmachen, wie sie zu Wärmepumpen stehen. Was ein bisschen absurd ist, aber leider halt auch irgendwie die Realität ist, die uns Bild und Welt, also aber auch leider die FDP vor allem. Wir hatten ja damals mit den verschleppten Gesetzgebungen im vergangenen Jahr dazu und auch die CDU aus der Opposition heraus, die halt massiv Kampagne dagegen machen und dabei durchaus nicht immer bei der Wahrheit geblieben sind.
Genau, also da wurde massiv, so viel zu Technologieoffenheit übrigens, Stimmung gegen die Wärmepumpe gemacht. Also wirklich mit absurden, also mit Falschaussagen, sie wurde als Atombombe bezeichnet, sie wurde als Entfremdung des Menschen vom Feuer bezeichnet. Also was zum, also es ist ganz klar einfach nur Desinformation, um Stimmung zu machen. Und das sind tatsächlich auch die Leute, die am meisten, die Politiker, die am meisten dagegen Stimmung gemacht haben. Das mit der Atombombe kommt zum Beispiel von einem FDP-Politiker. Dann gibt es auch CSU-Politiker, die da Stimmung gemacht haben. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich weiß nur, beide haben selber Wärmepumpen zu Hause, weil das ist einfach...
Natürlich, weil es klug ist.
Ja. Deswegen, wer sich da halt durch diese konzentrierte Medienkampagne, vor allem vom Axel Springer Verlag, Bild und Welt, da ja hereinlegen hat lassen und sie haben auch erfolgreicher die Politik beeinflusst, damit die Fossilkonzerne nochmal ordentlich Kasse auf unsere Kosten machen. Wer sich jetzt eine neue Gasheizung gekauft hat, wird jedes Jahr mehr dafür zahlen, während Wärmepumpen immer billiger werden und der erneuerbare Strom auch immer billiger werden. Und davor haben wir auch schon gewarnt seit 1-2 Jahren eigentlich. Also ich verlinke euch noch einen Artikel dazu, wo wir so ein bisschen ironisch gesagt haben, so kannst du deinen Nachbar bestehlen, weil wir gesagt haben, empfiehl ihnen, neue Gasheizung sich zuzulegen, während du dir selber eine Wärmepumpe holst, weil dann machst du ordentlich Kasse, während die immer mehr zahlen, auch durch die Zertifikathandel und dann mit dem Energiegeld kriegen das dann wir alle ausbezahlt. Also ist eigentlich ein Scam, also das muss man leider schon sagen.
Also ich meine, gerade Leute, die jetzt in den letzten 2 Jahren sich eine neue Gasheizung eingebaut haben noch, ich meine, so eine Heizung, wenn du einmal einbaust, dann willst du die ja schon auch, weil da deine guten 10, 20 Jahre wenigstens drinnen stehen haben.
Damit sich's rentiert auch.
Damit sich's rentiert. Und ich sag mal so, in 10, 20 Jahren wirst du, wenn du es mal gegenrechnest, mit der Wärmepumpe einfach straight up weniger bezahlt haben.
Und das sagen nicht nur wir, das sagen Experten, Wissenschaftler, Studien. Wir haben da etliche Studien verlinkt. Ich glaube, zig Studien. Also gönnt euch den Artikel, weil euch das interessiert.
Das sagen auch die Monteure zum Teil, die diese Dinge einbauen, dass es eigentlich keinen Sinn mehr gibt. Aber ja, ich meine, die Fossilkonzerne, die bis vor kurzem zumindest auch noch hinter dem Axel Springer Verlag zum Teil mit drinne steckte über KKR, das sind ja alles keine Zufälle. Das sind ja nicht Leute, die einfach Spaß daran haben, irgendwie Leute zu verarschen. Da geht es ja schon auch einfach darum, dass dann eine Industrie oder eine Art und Weise, Geschäfte zu führen, aufrechterhalten soll, die einfach nicht mehr zeitgemäß ist und die überholt ist.
Genau.
Ja. Lest Volksverpetzer, dann zahlt ihr weniger für eure Heizung.
Genau.
Manchmal ist es so einfach.
Ja, und dann sind wir auch schon durch. Vielen Dank, dass ihr heute bei unserer 4. Folge inzwischen dabei wart. Also wir waren Freddy und Thomas und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wenn euch der Podcast gefallen hat, erzählt gerne weiter. Also entweder Leuten, die Volksverpetzer mögen oder Leute, die Podcasts mögen. Denn gerade jetzt am Anfang hilft uns Mundpropaganda enorm. Und wenn wir genug Feedback geben, wenn wir genug Downloads für den Podcast kriegen, dann ist das natürlich ein guter Faktor zum Entscheiden, ob wir den Podcast noch über 2024 hinaus weiterführen oder nicht. Da haben wir noch nicht entschieden. Und denkt dran, unser Podcast erscheint jetzt jeden letzten Freitag im Monat, außer technisch gesehen der hier am 1.11.
Ja.
Aber wir wollten nicht den Podcast über eine Woche vor dem Monatsende aufnehmen. Deswegen haben wir den ganz knapp verpasst. Genau, denkt dann, uns auf allen Social-Media-Kanälen zu folgen. Wir sind Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, überall. Die Links findet ihr in der Beschreibung unten. Und wer keinen Bock auf Social-Media hat, wir haben auch die Volksverpetzer-App im Play Store und im App Store, auf die ihr unseren gesamten Content gebündelt findet, einschließlich einer Faktencheck-Datenbank, einer Fake-Meldestelle und vieles, vieles mehr. Alle Links zu den Artikeln und den Quellen, die wir hier erwähnt haben, findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und der Podcast wird produziert von der Podcast- und Social-Media-Agentur Kundenfokussiert. Und wenn ihr durch den Umstieg auf die Wärmepumpe Geld gespart habt, möchten wir euch noch erinnern, dass Volksverpetzer zu 100% crowdfinanziert ist. Also ihr macht diesen ganzen Bums hier möglich und könnt uns gerne unter volksverpetzer.de/unterstützen. Ein Riesendankeschön an euch. Ohne eure Unterstützung gäbe es uns nicht. Wir leben von eurer Begeisterung und eurem Support. Der Song vom Intro ist übrigens von Deadline 54 von Vancouver. Hört die euch doch mal an. Gleich kommen sie auch nochmal. Und dann bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen als Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Haut rein, bis dann, tschüss.
Volksverpetzer. Der Podcast.